Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
Ja, guten Abend beim Tagesinfo. Nachrichten auf Radio Dreieckland, 18 bis 19 Uhr. Während meine Kollegen drumherum noch in ihren Beiträgen schneiden, habe ich die Ehre, euch die Beiträge vorstellen zu wollen, damit ihr auch die nächste Stunde zuhören könnt. Wir haben folgende Beiträge vorgesehen. Zuerst einen kurzen Bericht. Es war eine Delegation irakischer Kurden da, und zwar von der Partei der POK in Freiburg. Diese haben kurz Informationen gegeben, wie es in dem Teil Kurdistan steht, der eben jetzt eigentlich im Irak schon befreites Gebiet ist. Dann haben wir einen zweiten Beitrag, und zwar ist ein neues Buch erschienen.
Ja, was gibt's noch als Beitrag? Ich höre gerade nichts, deswegen bin ich ein bisschen ins Stottern gekommen. Da komme ich jetzt ins Stottern. Es gibt noch einen Beitrag über ein neuerliches Buch von Peter Singer. Peter Singer ist Befürworter der sogenannten Euthanasie. Euthanasie zwar als Begriff so nicht von ihm verwandt. Er benutzt eher so Begriffe wie Glück und Unglück von behinderten Menschen inklusive behinderten Babys. Euthanasie wird es aber dann doch genannt von uns. Wir führten ein Interview mit einem Mitglied der Behindertenbewegung. Dazu ein Sprengsel von Peter Singer selbst.
Das als zweiter Beitrag. Als dritten Beitrag werden wir nach Italien gehen. In Italien sind wiederum Putschgerüchte aufgetaucht, was eigentlich früher nichts Neues war. Allerdings scheinen die alten Zeiten wiederzukommen. Die alten Zeiten Italiens, die in den 70er Jahren geprägt waren, von einer starken sozialen Bewegung, die gegen die Regierung und gegen das Kapital agierte, geprägt war von Terroranschlägen, in die Geheimdienste und faschistische Organisationen verwickelt waren, und eben auch jetzt geprägt von Enthüllungen über eben diese, über dieses sogenannte Strategie der Spannung, Strategy di Stato, ob diese alten Zeiten wirklich wiederkehren und was mit den Putschgerüchten auf sich hat, haben wir versucht, in Interviews mit Italien und mit München ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und dann haben wir noch einen vierten Beitrag im Info, und zwar ist es der RAF-Brief, der gestern in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht worden ist. Also RAF-Brief ist ja völlig falsch. Es handelt sich um eine Erklärung von Gefangenen der RAF. 11 Gefangene haben öffentlich gemacht, dass die 3 Zeller-Gefangenen Geheimverhandlungen mit der Bundesregierung angeboten haben. Mit dieser Veröffentlichung wollten sie eben diese Geheimverhandlungen torpedieren. Wir versuchen wohl nochmal so ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, was hinter diesem Bruch innerhalb der Gefangenen der RAF stecken kann. Ja, und zum Schluss des Infos kommen noch längere Veranstaltungshinweise auf das Susi-Fest, was jetzt gerade auf dem Vauban-Gelände startet, und auf eine Veranstaltung mit Detlef Hartmann am Sonntag. Vorher noch eine Kurzmeldung, bevor das Ganze losgeht. Und die Telefonnummer ist auch die bekannte 31028. Also, wenn ihr noch Anmerkungen zu den Themen habt, die wir gerade noch vorbereiten, könnt ihr anrufen. 31028. Die Angriffe der türkischen Armee am 22.10. auf die kurdische Kreisstadt Lice mit weit über 300 Toten, vor allem Zivilisten, erfordern es, die Situation vor Ort zu untersuchen. Dabei hegen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Delegation die Hoffnung, dass die Anwesenheit internationaler Beobachter dem Morden an der Zivilbevölkerung Einhalt gebietet. Diese Ankündigung des BUKO, eine Delegation nach Kurdistan zu nach Kurdistan zu schicken, gibt ungefähr die Aufgabe wieder, die die Delegation hat. Und zwar gab es eben vor 2 Wochen ein Massaker in einer kurdischen Kreisstadt. Über 380 Menschen sind dabei getötet worden. Wie gestern im Info gemeldet worden ist, ist die entsprechende Delegation hier aus Deutschland gestern erstmal nicht nach Lice gekommen. Sie wurde im Hotel festgehalten, kam aber heute doch in diese Stadt. Wie jetzt zu erfahren war, haben sie schon vorher im Krankenhaus von Diyarbakir Verletzte gesehen. Und zwar rühren die Verletzungen offensichtlich her von der Verwendung von Giftgas durch die türkische Armee. Es wurden Giftgaswunden von dem Giftgas Lost festgestellt, das schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist. Heute Morgen ist die Delegation nach Lice gekommen, das 70 Kilometer von Diyarbakir entfernt liegt. Sie haben dort die Spuren der Kämpfe festgestellt, Einschusslöcher. Es gibt keine Lebensmittel mehr in der Stadt. Allerdings sehr viel konnten sie nicht feststellen, da die Soldaten sich betont freundlich verhalten haben. Die Delegation überlegt derzeit, ob es noch Sinn macht, weitere Informationen über das Gebiet, wo eben die türkische Armee ihren Krieg führt, festzustellen. Deshalb werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten Infos darüber berichten können. Ja, der Trainer gibt nichts mehr her. Deshalb kommen wir gleich zum ersten Beitrag, und zwar zum Besuch einer Delegation der POK aus dem irakischen Kurdistan.
Zwei weibliche Mitglieder des kurdischen Regionalparlaments im Irak, Perihan Shoki und Nahla Sadallah, haben heute eine Pressekonferenz in Freiburg gegeben. Sie sind Mitglied der Patriotischen Union Kurdistans, die 50 der 105 Parlamentssitze hält. Die POK, die Patriotische Union Kurdistans, versteht sich als links oder sozialdemokratisch im Gegensatz zur anderen großen Partei in Irakisch-Kurdistan, der Demokratischen Partei, die traditionell von der Familie Barzani geführt wird und sich stärker auf Stammesloyalitäten stützt. So erläuterte es bei der Pressekonferenz der Vertreter der POK in Deutschland, Dr. Assad. Shoki und Sadallah, die auch dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie dem Wiederaufbauausschuss angehören, berichteten außerdem von der schwierigen Lage in einem Land, das es völkerrechtlich gar nicht gibt und das daher von jedem seiner Nachbarn, Irak, Türkei, Iran, nach Belieben überfallen werden kann und außerdem ein doppeltes Embargo zu ertragen hat. Einmal schließt das befreite Gebiet das Irak-Embargo mit ein, zum anderen gibt es ein eigenes Embargo des Irak gegen das kurdische Gebiet. Schwierigkeiten gibt es aber auch auf anderen Gebieten. Ein Gesetzentwurf, der das irakische Familienrecht und Erbrecht, das die Frauen stark benachteiligt, abschaffen wollte, wurde erst vom Religionsausschuss abgelehnt, dann mit Hinweis auf die schwierige Lage auf Eis gelegt. Das sieht dann so aus. Nur ein Mann hat ein Scheidungsrecht und ein Mann zählt bei der Erbschaft doppelt so viel wie eine Frau. Doch betonten die beiden Abgeordneten die Fortschritte der Frauen, insbesondere in ihrer eigenen, weniger konservativen Partei, gegenüber, dass die kurdische Regierung und dass ihre eigene Partei unter den schlechten äußeren Bedingungen des doppelten Embargos sehr wenig tun kann, wurde vor allen Dingen klar an der Lage der vielen Witwen und Waisen, die der Krieg, aber eigentlich noch mehr irakische Massenerschießungsprogramme hinterlassen haben. Diesen kann fast nur symbolisch geholfen werden. Es gibt eine Art symbolische Rente, die die Partei aus Spenden wohlhabender irakischer Kurden zusammengetragen hat. Und außerdem versucht insbesondere die Frauenorganisation der PUK, den Frauen zu helfen, indem sie kleine Töpfereien aufbaut, Teppichwebereien und dergleichen mehr, was aber ohne Hilfe des Auslands und ohne Aufheben des Embargos nicht zu einem wirklichen Erfolg führen kann. Daher forderten die beiden Abgeordneten auf, Kurdistan nicht zu vergessen.
Wir hoffen, dass unser Problem nicht von Tag zu Tag vergessen wird, dass ihr als ein gute Freunde unsere Probleme in die Öffentlichkeit bringt und uns nicht vergessen, weil sie wissen, seit Jahrhunderten kurdische Nation unter Druck vernichtet wird. Und wir brauchen eine, nicht allein diese Hilfe, es ist notwendig für kurdische Bevölkerung eine politische Anerkennung und Zustimmung.
Die sind an der Atlantikküste total in den Hintergrund getreten und werden eben heute überschattet von den Konflikten, die alle zusammen mit der Zentralregierung haben.
Ja, da haben wir einfach eine Lücke erwartet, wo keine Lücke ist, und unsere Arbeitskassetten, die werden einfach mehrfach gebraucht. Sorry, liebe Leute, sorry.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
'93, ein Volk holt sich sein moralisches Rüstzeug zurück. Ein Rüstzeug, das Geschichte hat.
Unser Volk muss sich in Millionen erbgesunden deutschen Kindern wiederfinden und erneuern.
Die Originaltöne, die ihr hört, stammen aus dem Film Der Pannwitzblick, ein Film der Medienwerkstatt Freiburg. Hier Auszüge aus einer NS-Wochenschau. '93, jetzt ist es doch erschienen, das jüngste Machwerk des australischen Euthanasiebefürworters Peter Singer. Nachdem sich der Rowohlt Verlag nach zahlreichen Protesten entschieden hat, dessen Buch mit dem Titel Should the Baby Live, auf Deutsch verharmlosend, muss dieses Kind am Leben bleiben, nicht zu veröffentlichen, sprang der Harald Fischer Verlag in die Bresche und schickte die deutsche Fassung in die Druckerei. Nun also eine neue Ausgabe der Thesen von Singer und wieder entbrennt eine ethische Debatte, die eigentlich keine ist. Doch wer ist Peter Singer? Dazu befragte ich Udo Sirk, er ist Mitglied der Behindertenbewegung und Autor mehrerer Bücher zur Behindertenpolitik.
Peter Singer ist ein Philosoph aus Australien, an der Universität in Melbourne, ist ein spezielles Aufgabengebiet, die Hausethik zu produzieren für den sogenannten Fortschritt in der Wissenschaft, speziell in der Genreproduktionstechnologie. Und in dem Zusammenhang ist er auch auf das Thema Euthanasie gestoßen.
In dem Film Der Pannwitzblick äußerte sich Peter Singer zu den Gedanken zur Euthanasie selbst.
Es gibt Fälle, in denen es besser ist, zum Beispiel für ein schwerstbehindertes Kind, dass das Kind nicht lebt. Ja? Dass das Leben ist so voll mit Leiden und so ohne Gelegenheiten für eine bessere Situation, dass es wirklich besser ist, dass das Kind stirbt.
Singers Argumentation richtet sich nach dem individuellen Glück des Menschen. Das Glück, so Singer, sei ja wohl das, was das Leben ausmachen würde. Und Menschen, die aufgrund einer Behinderung vom Normalleben abweichen, könnten ja dieses Glückserleben wohl kaum haben. Glück erleben, wo kein Glück, da auch kein Leben, und schwupps, hat Singer seine Ideologie zurechtgezimmert. Es ist zu begrüßen, schreibt Peter Kuhlmann in der Zeit, und nicht nur dort ist es zu begrüßen, dass nun doch Helga Kuhses und Peter Singers Buch Should the Baby Live auf Deutsch erschienen ist. Man kann sich jetzt selbst ein Bild davon machen, inwieweit die Kritik an den australischen Autoren gerechtfertigt ist und wo sie nur dazu dient, Problemen aus dem Weg zu gehen. Probleme, die sich rein akademisch lösen ließen, oder?
Unser Protest gegen Peter Singer und seine Thesen ist deshalb so vehement ausgefallen, weil gerade wir als behinderte Leute wissen, dass dieser akademische Diskurs kein akademischer Diskurs ist, beziehungsweise bleiben wird. Wir wissen, dass das Lebensunwertdenken in der Bevölkerung weit verbreitet ist. Bis zu 70% in Umfragen stimmen der Aussage zu, dass ein behindertes Kind, egal mit welcher Behinderung, welcher Medikament, schmerzlos einschlafen soll. Das ist für uns das Hauptproblem, dass die Thesen von Singer in ihrer Eindeutigkeit nur dazu benutzt werden, das Tabu, das in Deutschland herrscht, nämlich über das Lebensrecht behinderter Menschen offen zu diskutieren, genutzt wird.
Das Lebensrecht behinderter Menschen zu diskutieren, fällt Peter Singer offenbar nicht schwer. Mit einer darwinistisch-biologistischen Logik, die jedem NS-Völkerplaner zur Ehre gereicht hätte, macht Singer Karriere in Hörsälen und Feuilletons. Ulrich Greiner, Chef des Zeitfeuilletons, beispielsweise schreibt: Wir müssen Kriterien ausbilden, nach denen relativ sicher bestimmt werden kann, ob ein menschliches Wesen den moralischen und rechtlichen Anspruch auf Schutz des Lebens hat. Vergleiche kriegt Greiner und seine Kumpanen von Singer zuhauf geliefert.
Wir wissen, dass Tiere sind auch schmerzempfindlich. Sie können auch leiden. Und nur weil hier dieses ist ein Kaninchen und hier das ist ein menschliches Wesen, können man sagen, dass immer die Interessen von dem Mensch mehr wichtig sind als die Interessen von den Kaninchen. Es hängt ab, was für Interessen.
Tja, Peter Singer und seine Nachbilder, die es in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen reichlich gibt, gehen davon aus, dass man Glück abbiegen kann. Das heißt, dass man alle Handlungen im Alltag nach den möglichst positiven Aspekten beurteilt, addiert und die negativen Anteile der Handlungen dagegen rechnet und dann zu Entscheidungen gelangen kann. Das Dilemma für das Desaster bei diesem Ansatz ist, dass behinderte Menschen immer auf der negativen Seite dieser Rechnung stehen, dass die Gleichung Behinderung gleich Leid gleich vermeidbares Übel gängig ist und dass da eben die Denkansätze eines Peter Singers auf fruchtbaren Boden fallen.
Der Schoß ist fruchtbar noch. Dort, wo einige von restriktiver Anwendung pränataler Diagnostik salbadern und Singers Ausführungen für diskussionswürdig halten, sieht Oliver Tollmein längst die deutschen Realitäten.
Der Verlauf des Konflikts um die de facto Abschaffung des Asylrechts ist lehrreich auch für die Debatte um Euthanasie. Am Anfang war die Empörung über Scheinasylanten eine extremistische Minderheitenposition. Heute schließt sich die Volksgemeinschaft gegen die Überfremdung zusammen, nicht gern beileibe nicht, aber eben der Einsicht in die Notwendigkeit der Wahrung deutscher Besitzstände folgend. Und die, denen das nicht passt, murren leise. Zwischenzeitlich nach einem Mord, den ohnehin alle verurteilen, auch mal etwas lauter, dann wieder leiser. Wir werden uns gewöhnen und morgen nehmen wir dann hin, wie gegen neue unerträgliche Belastungen zu Felde gezogen wird.
Und nochmal aus dem Mund Singers und von Ulrich Greiner ein Zitat, Ulrich Greiner, der Chef des Zeitfeuilletons.
Was unterscheidet vielleicht meinen Thesen von diesen von anderen, ist, die anderen wollen nur, dass wir passiv das Kind sterben lassen. Ja? Das heißt zum Beispiel, dass wir, wenn das Kind ein Fieber hat, wir geben keine Antibiotik oder wir machen keine Operationen, die notwendig wären, sodass das Kind lebt. Meiner Meinung nach gibt es keinen großen Unterschied zwischen ein Kind passiv sterben zu lassen und das Kind zu töten.
Beide Emotionen, die gegen eine Änderung des Artikels 16 und die gegen eine Diskussion über Euthanasie, nähren sich aus einer zum bloßen Reflex gewordenen antifaschistischen Tradition. Sie hilft nicht weiter, erzeugt allenfalls ein ideologisches Wohlbefinden, das vor der Wirklichkeit kapituliert. Erst jetzt ist die Bundesrepublik, die 40 Jahre lang im Windschatten der Geschichte ein friedvolles Dasein führte, in die historische Gegenwart eingetreten und wird mit allen bitteren Widersprüchen und harten Unverträglichkeiten der Moderne konfrontiert.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
Italien ist doch das Land, aus dem immer so unglaubliche Geschichten kommen. Die jüngsten Schlagzeilen sind die von Putschplänen seitens italienischer Militärs und Faschisten. Die Schlagzeilen beruhen auf der Aussage einer Donatella di Rosa, ehemalige Geliebte eines inzwischen geschassten Generals und Mitwisserin diverser Pläne im Grenzbereich zwischen Militär, Geheimdiensten, faschistischen Organisationen und Mafia. Aus diesen Kreisen stamme ihren Angaben nach auch der Planhintergrund für die Anschläge der sogenannten Falange Armata, die beispielsweise für den Anschlag auf die Uffizien in Florenz verantwortlich zeichneten. Italien scheint auf dem Weg zu einer stärker autoritär angeordneten Gesellschaft zu sein. Im Machtapparat der herrschenden Klasse vollziehen sich rasche Veränderungen. In Norditalien konnten die Läge sich als neuer Faktor etablieren. Sie repräsentieren einen auf Abschottung abzielenden Interessenblock der Steuerhinterzieher, Handwerker, Ladeninhaber, kleinen und mittleren Unternehmer. Die Linke splittert sich auf in zwei Nachfolgegruppen der PCI, in die Grünen das Anti-Mafia-Netzwerk La Rete, während auf der Rechten die DC zum Zwecke des Machterhalts ein neues Wahlsystem initiierte. Durch die als Tangentopoli bekannte Korruptionsaffäre gerieten sämtliche Parteien sowie die großen Konzerne ins Zwielicht. Selbst die Gerichte, die die Sache aufdeckten und gegen die Verbindung zwischen Industrie, Mafia und Politik ermittelten, stehen nicht mit reiner Weste da. Angesichts der eingeleiteten Sparpolitik wurden die Bewegungen gegen die Beschneidung sozialer Rechte aktiver und mussten sich gleichzeitig bestimmte Teile der herrschenden Apparats in ihrer Machtfülle bedroht fühlen. Militär und Geheimdienste zum Beispiel sollen Gelder einsparen. Die Krise der Politik war also auch ein interner Machtkampf. In diesem Sommer erschütterten Anschläge Italien. Es schien so, als wenn die Strategie der Spannung wieder auflebte. Diese Strategie der Spannung zieht sich seit Ende der 60er Jahre durch die italienische Geschichte. Eben unter diesem Gesichtspunkt der Strage will Beppe vom Radio Onda d'Urto aus Brescia die neuen Enthüllungen verstanden wissen.
La storia è un po' questa, nessuna delle stragi che ci sono state in Italia, da quella di Piazza Fontana, quella di Piazza della Loggia, al Treno Italico, a quella della stazione di Bologna dell'80.
Zur Geschichte der Stragi, angefangen mit der Stragi di Milano, über die Bombe auf dem Bahnhof in Bologna, über die Bombe auf dem Italicus-Zug und der Bombe auf der Piazza della Loggia in Brescia. Keine von diesen Stragi ist aufgeklärt worden. Die Gerichte haben keinen einzigen materiellen Ausführer oder Mandanten dieser Stragi ausfindig gemacht. Die Stragi haben immer wieder gezeigt, inwieweit Geheimdienste personell sich überschnitten haben mit faschistisch-faschistischen Terroreinheiten, mit der P2-Loge und staatlichen Geheimdienstfunktionen. Zusätzlich werden auch Verbindungen und Überschneidungen, Zusammenarbeit zwischen Macht- und Kapitalstrukturen wie der Mafia deutlich. In den 70er Jahren dienten die Stragi dazu, die große Bewegung der Arbeiterinnen, der Schülerinnen und der Lehrlinge zu terrorisieren, zu stoppen und einzuschüchtern. Es gelang ihnen nicht mit der polizeilichen Repression. Nach dem Compromesso Storico nach 77, die Politik der nationalen Einheit, nach der Repression der antagonistischen Bewegung, ist auch die Politik der Stragi zu Ende gegangen.
Die nächste Frage war dann die, warum die Strategie der Stragi wieder aufgenommen worden sein könnte.
Episodi di questo genere che in alcuni casi non hanno provocato vittime, in altri casi sì. Ecco, in tutte queste vicende.
In allen neuen Fällen ist es schwer, einen Bedeutungsgehalt ausfindig zu machen, ein Ziel. Es könnte ein Zusammenstoß verschiedener Machtgebilde sein, die sich bedroht fühlen, da sie mittlerweile überholt sind und die trotzdem bestätigt sehen wollen, dass es sie noch gibt. Episoden der letzten Monate machen klar, dass Staatsapparate darin verwickelt sind. Es gab zum Beispiel eine Bombe auf dem Zug Palermo-Turin. Die konnte schon aus technischen Gründen nicht explodieren. Es wurde festgestellt, dass ein Explosiv von einem Konfidente des SISDE dorthin getan wurde. Und wer wusste von dem Ganzen? Der Capo Sezione des SISDE in Genua. Die Bombe, die den Zeitungen erst ermöglichte zu sagen, seht ihr, dass wir die Geheimdienste brauchen, seht ihr, dass die Geheimdienste effizient sind, diese Bombe ist von den Geheimdiensten selbst gelegt worden.
Historisch haben die Stragi zu einer reaktionären Tendenz, zu einer allgemeinen Verunsicherung und zu Toten auf Seiten der Linken geführt. Deutet nun die Aufdeckung einiger Terrorakte auf eine Demokratisierung Italiens hin? Was jetzt ans Tageslicht kommt, ist nicht wenig. Führende Kreise des Militärs bis hin zum Generalstabschef sollen verwickelt sein. Ein Geheimkonto wurde enttarnt, auf dem 42 Millionen D-Mark im Besitz der Armee lagerten, die möglicherweise aus Waffenschiebereien nach Ex-Jugoslawien stammen und Gelder zur Finanzierung des Putsches sein könnten. Schon vor einiger Zeit wurden 300 Mitarbeiter des Geheimdienstes der Armee aufgrund ihrer Verbindungen zu Gladio und zur Falange Armata entlassen. Für die Anschläge der Falange Armata wurde für einige Fälle ein Anrufer enttarnt, der im Justizministerium sitzt, wobei dies nur ein Hinweis für die Verantwortlichkeit von Behörden für Terroranschläge ist. Die Falange Armata bekannten sich zu einer ganzen Reihe von Aktionen, darunter Überfälle in der Emilia-Romana. Diese Überfälle brachten merkwürdigerweise wenig Beute, dafür blieben aber in Hinterhalte gelockte Carabinieri oder Passanten auf der Strecke. Auch eine Attacke auf ein Roma-Lager wurde von der Falange Armata ausgeführt. Einige weitere Auskünfte zu den Hintergründen erhielt ich von Egon Günther aus Bayern.
Du hast vorgestern gesagt, dass die Informationen, die jetzt aus Italien kommen, wahrscheinlich der Wirklichkeit entsprechen, also die Aussagen von Donatella Di Rosa wohl sehr realistisch sind. Kann man davon jetzt auch noch ausgehen?
Na, jetzt beurteile ich das wesentlich vorsichtiger als vorgestern. Ich gehe schon davon aus, dass diese in Frage kommenden Militärs oder dieser Liebhaber von ihr bestimmt in eine Art Waffenschmuggel verwickelt ist und dass diese Person zu Kreisen gehört, die immer in einer Art Verschwörung sich befindet, ja, gegen irgendwelche Bestrebungen, die ihnen nicht in den Kram passen. Also der Mann von der Donatella di Rosa und dieser General Monticone, die waren ja schon 1970 bei diesem Borghese-Putsch beteiligt. Aber ich glaube nicht, dass aktuell irgendeine reale Gefahr von so einer Verschwörung ausgeht.
Also es ist nicht davon auszugehen, dass also tatsächlich ein Putsch gedroht hätte, sondern
nee.
Es wäre dann eher dass die Putschgefahr lanciert wird, was eigentlich an Affäre zu bedenken wäre, oder?
Ja, gewisse Leute fühlen sich immer angesprochen. Das sind diese klassischen Avvertimenti in Italien. Also gewisse Dinge werden aufgedeckt und jemand fühlt sich angesprochen. Das sind schwer zu durchschauende Andeutungen oder Schachzüge, die einzelne Mitglieder der herrschenden Klasse anderen zukommen lassen. Ne? Da kann man sich dann wie so ein Sterndeuter oder wie ein Kaffeesatzleser kann man sich damit beschäftigen. Aber es führt, glaube ich, zu nichts.
Die eine Vermutung war ja, dass also die Geheimdienste sich vor einer Umstrukturierung zu fürchten haben und deshalb eben nochmal versuchen zu beweisen, dass sie eine Bedeutung haben. Ist es realistisch, dass die Geheimdienste irgendwie eingeschränkt werden oder so?
Ja, ich glaube schon, dass nach dem Fall der Mauer da gewisse Dinge aus dem Ruder laufen. Es sind einfach zu viele Leute und das strategische Ziel der Geheimdienste und auch dieser Parallelstruktur der NATO, Stay Behind Gladio, war immer die Bekämpfung des Antikommunismus. Ja. Und jetzt ist dieser Feind weggefallen. Und gleichzeitig hat sich durch den Fall der Mauer so ein ziemlicher Markt von Nachrichten gebildet. Ja. Und gewisse Leute können sich einfach nicht mehr sicher fühlen. Und gewisse Leute müssen einfach auch aus dem Verkehr gezogen werden, ne, weil sie unsichere Kandidaten sind, ganz einfach.
Also die Frage, die jetzt als Hintergrund natürlich schon interessant wäre, ist es jetzt also praktisch eine Fortsetzung, eine Kontinuität dieser Politik in Italien, die eben zum großen Teil eben aus so Bedrohungen von politischen Gegnern besteht, eben auch an an mehreren, also an sich wiederholenden Attentaten, oder hat es jetzt wirklich eine konkrete neue Aufgabe, weil also früher war ja wohl die Aufgabe hauptsächlich die Bekämpfung der Linken, beziehungsweise dem, also wovon die Linken gezehrt haben, also in sozialen Bewegungen, ist das jetzt überhaupt noch der Feind?
Ja, es ist bestimmt der innere Feind, das ist natürlich geblieben. Das ist ein sozialer Antagonismus, der sich einfach artikuliert zwangsläufig in Fabrikbesetzungen, in Versuchen, eine wirklich autonome Gewerkschaft aufzubauen, in einer Vielzahl von Häuserbesetzungen und Kämpfen um diese Häuser und kulturellen Räume. Also da ist ein weites Feld. Betätigungsfeld für solche Geheimdienste im Inneren.
Es ist wahrscheinlich noch viel zu früh, jetzt Schlussfolgerungen aus diesem Skandal zu ziehen. Andererseits wird es auch wieder kaum möglich sein, da schon die neuen Skandale in Italien am Anrollen sind. Es wird zum Beispiel wieder über neue Enthüllungen im Fall Moro diskutiert oder berichtet. Die Verantwortlichen für diesen Putschversuch scheinen mal wieder nicht sanktioniert zu werden. Von einer Festnahme des Generalstabschefs, der ebenfalls beschuldigt ist, ist jedenfalls nicht die Rede. Bedenklich scheint außerdem zu sein, dass eine Verbindung zu gesellschaftlichen oder linken Themen erstmal nicht so einfach zu sehen ist. Wer mehr darüber nachlesen will, kann sich mit der neuesten Aktion begnügen, mit der neuesten Ausgabe der Aktion, einer Zeitschrift aus Hamburg, die hier auch im Just Fritz zu erhalten ist in Freiburg. Da hat eben der Egon Günther einige Materialien zur neueren Entwicklung in Italien zusammengestellt. Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
Egal auch, sollen Sie Ihren Weg gehen, aber offen. Dieser Satz betrifft nicht irgendeine WG-Streiterei, sondern er stammt von Brigitte Mohnhaupt, Gefangene aus der RAF, und betrifft den vorläufig jüngsten Versuch der drei in Zelle inhaftierten RAF-Gefangenen Lutz Taufer, Karl-Heinz Delvo und Knut Volkerts mit Bundeskanzler Helmut Kohl ins Gespräch zu kommen. Die drei wollen offenbar endlich raus, haben dabei die Geduld verloren, haben infolgedessen im Alleingang zur Brechstange gegriffen und sich, so hat es jedenfalls im Moment den Anschein, damit auch ordentlich überhoben. Brigitte Mohnhaupt beschreibt den Vorgang so. Die drei Zellergefangenen hatten ohne Wissen der übrigen Gefangenen aus der RAF die endgültige Aufgabe des bewaffneten Widerstandes der RAF angeboten. Im Tausch verlangten sie die Freilassung der sich am längsten in Haft befindenden Gefangenen, die Zusammenlegung der übrigen Gefangenen und die Amnestie für die sich im Untergrund befindenden Mitglieder der RAF. Ausgangspunkt für die Zeller Gefangenen wäre die Überlegung gewesen, Kohl könnte ein Interesse daran haben, sich vor den Wahlen als derjenige darzustellen, der die politische Lösung gebracht und 23 Jahre Konfrontation beendet hat. Deswegen wäre rechtzeitig, bevor die Wahlstrategien festgelegt wurden, an Kohl die Bereitschaft signalisiert worden, den bewaffneten Widerstand zu beenden. Insofern sollten Personen in wichtigen gesellschaftlichen Funktionen über diese Bereitschaft informiert und darauf angesprochen werden, ihrerseits bei Kohl für eine solche Lösung einzutreten. Es gäbe einen Vermittler bei der ganzen Sache, einen früheren Anwalt der Gefangenen. Er sei der Meinung, er tue damit was für alle Gefangene und das sei sowieso deren letzte Chance, jemals wieder aus dem Knast zu kommen. Als erster sollte Edzard Reuter als führender Vertreter der Wirtschaft und Vorstandsvorsitzende der Daimler-Benz angesprochen werden. Das war im Mai. Aber Reuter habe sich zunächst nicht sprechen lassen, wäre dann abweisend gewesen, habe aber später mit Kohl geredet. Kohls Antwort wäre negativ gewesen. Als nächstes habe der Vermittler die Unterstützung von Ignaz Bubis zu gewinnen versucht, eine weitere Person, deren Einfluss und Gewicht dem Zeller-Konzept entspräche. Bubis habe zugesagt, Gespräche in Bonn in dieser Richtung zu führen. Beweggrund sei für ihn seine Einschätzung der politischen Entwicklung in Deutschland gewesen, die Gefahr von rechts sei so gravierend, dass sich der Staat ganz darauf konzentrieren müsse, auch diese Aktion wäre offenbar gescheitert. Soweit der Ablauf der ganzen Geschichte, wie ihn Brigitte Mohnhaupt geschildert hat. Brigitte Mohnhaupt und alle anderen Gefangenen aus der RAF haben sich von diesem Vorgehen distanziert. Völlig unklar ist dagegen, wie sich die RAF ansonsten zu der Zeller-Initiative verhält. Wir meinen, dass sich die Initiative vergleichsweise lächerlich ausmacht. Unserer Ansicht nach gibt es keine Gründe, warum sich die Bundesregierung auf die Zeller-Vorschläge einlassen sollte. Dass sich Kohl im Vorfeld des Wahlkampfes mit der Beendigung der RAF-Problematik Lorbeeren verdienen will, ist im Endeffekt jedenfalls kein ziehendes Argument. Eigentlich sind wir ja vorher immer davon ausgegangen, dass sich Kohl und Bundesanwaltschaft eher Lorbeeren mit der endgültigen Abrechnung mit der RAF verdienen wollten. Anders lassen sich die neueren RAF-Prozesse und der Mord von Bad Kleinen an Wolfgang Grams schwerlich interpretieren. Was würde Kohls Wählerschaft von einer Versöhnung der Bundesregierung mit dem bewaffneten Widerstand der letzten 20 Jahre halten? Irgendwie passt das doch alles nicht zu dem anhaltenden und sich verschärfenden Rechtstrend Bonner Politik. Außerdem bleibt festzuhalten, dass sich nach dem Fall Steinmetz die RAF in einer vergleichsweise schwierigen Situation befindet und im Moment einen erhöhten Verhandlungsdruck ausgesetzt sieht. Insofern tendiert das Interesse der Politik und des Staatsschutzes an einer Beilegung der RAF-Problematik durch aktives Entgegenkommen im Sinne eines Kompromisses, wie die Taz schreibt, tatsächlich eher gegen Null. Denn mit Steinmetz war es erstmals gelungen, einen V-Mann nahe dem Kommandobereich der RAF zu platzieren. Der Trefftermin Steinmetz-Hogefeld Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern stand bereits fest, als Edzard Reuter in Sachen RAF bei Helmut Kohl vorgesprochen haben soll. Was auch noch von vornherein gegen einen Erfolg der Zeller-Initiative gesprochen hat, ist die Tatsache, dass gar nicht klar war, ob der aktive Teil der RAF die Initiative mitgetragen hätte. Die Gefangenen wissen, dass die Deeskalationsstrategie der gegenwärtigen Untergrundgruppe im Zusammenhang mit der Kinkel-Initiative von Anfang an heftig umstritten war. Linke Militanz ist mit dem in Aussicht gestellten Ende der RAF nicht von der Bühne verschwunden. Insofern konnten die Zeller eine Befriedung eigentlich nicht versprechen. Auch von einem Ende der RAF kann infolge des Bruches zwischen den Zeller Gefangenen und den anderen Inhaftierten aus der RAF zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden. Zwar ist im Moment eine endgültige Spaltung der drei Zeller Gefangenen von den übrigen Teilen der RAF im Moment nicht ausgeschlossen, es handelt sich dabei aber nicht um einen Bruch in der Entwicklung und der Politik der RAF. Es dreht sich dabei vielmehr um das alte Problem, ob und wie es denn weitergehen soll im bewaffneten Widerstand der Linken und welche Opfer dabei in Kauf genommen werden. Insofern passt hier vielleicht eine Erklärung von Helmut Pohl vom August dieses Jahres. Die Erklärung ist einem Brief Helmut Pohls entnommen, den er zur diesbezüglichen Debatte beigetragen hat. Unser Thema ist nicht der Frieden mit dem Staat und nicht eine Schlussabwicklung unserer Geschichte nach den letzten beiden katastrophalen Jahren, sondern wie wir die Kräfte aus der Gesellschaft gegen den Staat erreichen, die uns schließlich aus den Gefängnissen bringen, weil sie die Situation erfassen, ihre eigene, die Perspektive und die Bedeutung davon erfassen, der machtbesoffenen politischen Klasse die Bestimmung über politische Weichenstellungen wegzunehmen. Die Geschichte jetzt ist eine neue dieser Inszenierungen seit der sogenannten Kinkel-Initiative, an denen nichts real ist, es sei denn, man nimmt sie gleich als Vorhang zu Täuschung und Desorientierung und diese Formeln wie Lösung oder Versöhnung gleich als Synonyme des Apparats für endlosen Knast für einen dafür vorgesehenen Teil der Gefangenen. Konnte sich die Kampagne um die Kinkel-Initiative noch auf einige wenige Gefangene stützen, die darauf eingestiegen sind und draußen auf die neue Politik der RAF mit der Steinmetzschen Einheit kommen sie inzwischen ganz ohne aus. Es ist eine reine Eigenproduktion von Verfassungsschutz, Medien und Politikern. Sie brauchen für unsere Forderungen überhaupt niemand mehr und so gesehen ist es die konsequente Weiterentwicklung der Übernahme unseres langjährigen Gefangenenprojekts durch den Staat mittels der Kinkel-Initiative und deren Anhang. Jetzt hören wir phänomenal für uns, dass dieses Kunstprodukt Diskussionen ausgelöst hat, bis hinein in gesellschaftlich etablierte Kreise, die sich schon lange nicht mehr mit Gefangenen befasst haben, weil für sie die ganze Sache mit uns schon längst so gut wie erledigt war. Soweit die Erklärung von Helmut Pohl. Briefe aus der Debatte von RAF-Gefangenen der RAF sind gesammelt in einem Reader, den ihr euch im Strandcafé in der Adlerstraße besorgen könnt. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen.
Wir fangen an bei den Veranstaltungshinweisen mit den Hinweisen auf das Susi-Festival, das an diesem Wochenende auf dem Vauban-Gelände stattfinden wird. Und zwar kommt ihr dahin, wenn ihr von Freiburg aus Richtung Merzhausen fahrt, taucht rechts das große Kasernengelände auf und dort nehmt ihr nicht die erste Einfahrt, sondern die zweite Einfahrt. Stellt euer Auto oder euer Fahrrad möglichst nicht gerade in den Einfahrten ab, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg von den Häusern. Es gibt 4 Häuser, die zur Susi gehören. Sie befinden sich dann zu eurer Rechten, nachdem ihr in das Vauban-Gelände gefahren seid. Und im ersten und im dritten Haus finden die Veranstaltungen statt. Es finden sich auch vor den Häusern große Plakate, wo darauf hingewiesen wird, was wann jeweils dort stattfinden wird. Einige Auszüge können wir euch schon präsentieren. Am Freitag, 29.10. hat schon angefangen ein Café. Um 20 Uhr gibt es Kleinkunst, Varieté und Filme. Und ab 22 Uhr gibt es im Haus A, im ersten Haus, ein Rockkonzert mit Kat aus Waldkirch und Dunaj, eine Gruppe aus der Tschechei. Und das Ganze geht über in eine Diskothek. Disco. Am Samstag, um 30.10. gibt es schon um 10 Uhr, also wenn das Wiederholungsprogramm beendet ist, könnt ihr euch sofort auf die Socken machen. Der Flohmarkt, der draußen stattfinden soll, bei schlechtem Wetter, bei ganz schlechtem Wetter, auch drinnen in den Räumlichkeiten der Susi. Nachmittags gibt es Filme und ein reichhaltiges Kinderprogramm. Ab 19 Uhr eine Trommelgruppe, ab 21 Uhr wieder Kleinkunst und Varieté und ab 22 Uhr am Samstag nochmal ein Konzert mit 2 Gruppen, woran sich wieder eine Disco anschließt. Am Sonntag, 31.10. klingt das Ganze aus, ab 12 Uhr mit einem Kaffee und einem Frühstück und ab 14 Uhr gibt es nochmal ein Kinderfest und ein Kindertheater, das Kindertheater Patati Patata aus Reutlingen im vierten Haus, im Haus D. Also man kann wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Vauban-Gelände auftauchen und die Susis feiern eben, das muss man noch erwähnen, den Anlass der Feier, dass gestern, glaube ich, der ganze Vertrag abgeschlossen ist. Das heißt, das Projekt ist legal und die Häuser gehören jetzt den Susianern und Susianern und ja, das werden sie in, mit diesen 3 Tagen irgendwie mal vernünftig feiern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1993.
Dann haben wir eine Veranstaltung des kritischen Seminars der Aktion Dritten Welt in Zusammenarbeit mit der Antifa Freiburg. Es dreht sich um eine Veranstaltung mit Detlef Hartmann mit dem Thema Strategien der Unterwerfung, Strategien der Befreiung.
Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, dem 31.10.93 um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54.
Ja, und zum Hartmann könnte man schon noch sagen, dass es anscheinend jetzt modisch zu sein scheint, der Antirassismus-Debatte vorzuwerfen, dass sie einen neuen Rassismus produzieren würde. Es gab in Hamburg den Türke-Eklat, der sich auch mit einer derartigen Argumentation gegen den Antirassismus gewendet hat. Detlef Hartmann hat es in den Materialien für einen neuen Anti-Imperialismus mit einer ganz anderen Stoßrichtung auch gemacht. Und zwar wirft er dem Rassismus vor, dass er zur Transformierung der kapitalistischen Strategie irgendwie beitragen würde. Sogar mal ganz kurz gesagt, man kann das wahrscheinlich am Sonntagabend auf der Veranstaltung genauer feststellen. Ich wollte nur nochmal meine Kritik an diesem Detlef Hartmann zum Ausdruck bringen. Vielleicht wird es ja echt eine spannende Veranstaltung. Der nächste Hinweis richtet sich auf eine Veranstaltung der Ausländer in den Südwind, die in der Loreto-Straße sitzen. Und zwar machen die eine Lesung. Hassan Defrak wird Gedichte und Aphorismen vorlesen. Es ist ein kurdischer Schriftsteller und er setzt sich mit den Zuständen auseinander. In der Osttürkei steht hier, also wahrscheinlich in Kurdistan. Was hier nicht aus dem ganz klar aus der Veranstaltung sind, weil es hervorgeht, ist, in welcher Sprache er das macht, also ob er auf Kurdisch oder Deutsch lesen wird, seine Lesung veranstalten wird. Er schreibt anscheinend in Deutsch, Türkisch und in einem kurdischen Dialekt. Das Ganze ist um 20 Uhr. Ja, wann ist es denn? Heute Abend, wahrscheinlich am Freitagabend.
Im niedersächsischen Dirsen bei Osnabrück halten Gegnerinnen der A33 seit dem 24. April diesen Jahres ein Trassenteilstück besetzt und haben dort ein Hüttendorf errichtet. Die A33 als norddeutsche Ost-West-Verbindung im Bau ist ein weiterer Schritt der Verkehrspolitik in Richtung der Förderung des Automobilverkehrs. Anstatt den Individualverkehr mehr zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen und den Gütertransport weg von der Straße auf die Gleise umzuleiten, wird kräftig geplant und gebaut. Um gegen den Autobahnneubau zu protestieren, wurde eine 50 Quadratmeter große Rundhütte errichtet. Außerdem besteht das Hüttendorf noch aus einem Kochzelt, einer Info- und Besucherinnenhütte, mehreren Zelten und Bauwagen. Das Hüttendorf richtet sich nicht nur gegen den Bau der Autobahn. Die Trassenbesetzerinnen haben einen umfassenderen politischen Anspruch. Sie wollen die Vernetzung mit anderen politischen Gruppen, den Widerstandsbewegungen, zum Beispiel gegen die Daimler-Benz-Teststrecke in Papenburg, die Expo 2000, Schacht Konrad, Endlager, Gorleben und vieles mehr. Die Besetzerinnen verstehen ihr Projekt aber nicht nur als reine Protestaktion. Unser Widerstand und der Kampf für eine solidarische Gesellschaft. Das seit dem Frühjahr besetzte Trassenteilstück liegt auf dem Eigentum eines Bauern und Kläger gegen die A33. Morgen wird das Oberlandesgericht in Lüneburg über den Antrag der Rot-Grün-Koalition nach einem Sofortvollzug, sprich der Räumung, entscheiden. Danach gehen die Besitzrechte des Trassengeländes bei einem negativen Entscheid auf das Land Niedersachsen über, das die Autobahn sofort weiterbauen will. Interessant ist in diesem Falle auch die Position der Grünen, da sie sich in der Koalition mit der SPD zu unbedeutend fühlen und sie Angst vor einem Bruch mit der SPD haben, meinen sie, sie könnten dem Beschluss nichts entgegensetzen. Was für eine Bedeutung sie aber so in der Koalition haben sollen, müssen wir uns fragen. Anlässlich des Gerichtsentscheids morgen sind vom Hüttendorf von morgen an bis zum 31.10. Aktionstage geplant. Sie wollen Präsenz zeigen im Hüttendorf, in Dirsen, Osnabrück, Lüneburg und Hannover und rufen bundesweit dazu auf.
I've got your boyfriend on my mind.
Chicago.